Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher-Podcast. Einmal im Monat gibt's hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns über die Maßen, Clemens J. Setz, Autor und Übersetzer, Tierfotograf und Twitter-Poet, Technik-Nerd, wenn ich das sagen darf, Sammler seltsamer Phänomene. Danke fürs Kommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Clemens, du warst ja schon in etlichen Podcasts zu Gast. Eigentlich kann man alle empfehlen, alle sind auch ganz anders als der meine, weil das sind wirklich so Germanisten und Germanistinnen-Podcasts. Meiner ist ja eher ein banaler Popkultur-Podcast. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, du bist zugleich ein sehr dankbarer Gesprächspartner und eine ziemliche Herausforderung. Was meinst du, wie bin ich zu diesem Urteil gekommen?
Wahrscheinlich, weil ich dazu neige, viel zu stottern, wenn ich spreche. Also ich tue nicht wirklich... Ich habe nicht so dieses John Updike-mäßige schriftlich Antworten. Ne? Also ich muss mich sehr durch die Antworten stottern, brauche deswegen sehr viel länger oft und dann muss man das zusammenschneiden vermutlich, dass es irgendwie knapp und kompakt klingt. Und ich weiß auch oft nicht, was ich antworten soll. Das merke ich auch manchmal. Dann tue ich so ein bisschen so ablenken und sage halt, oh, ich mag gern Ziegen, Hasen und so weiter.
Ja. Ich habe das sehr schön gefunden, in einem Podcast hast du halt bei zwei oder drei Sachen den Namen der Autorin dann zum Beispiel nicht gewusst. Das habe ich wahnsinnig sympathisch gefunden, dass heutzutage noch jemand erstens sagt, dass er halt den Namen sich jetzt nicht erinnern kann und zweitens das dann auch nicht rausschneiden lässt. Das war angenehm. Ich würde vielleicht ganz kurz für die zwei oder drei Menschen da draußen, die jetzt nicht genau wissen, wie ist das jetzt mit dem Clemens Setz? Würde ich vielleicht nur so zwei, drei Sätze aus deiner Bio quasi nehmen und falls sie falsch sind, sie sind beim Suhrkamp Verlag auf der Website, dann bitte beim Verlag beschweren. Also der Clemens wurde 1982 in Graz geboren, wo er Mathematik und Germanistik studierte. Heute lebt er aus meiner Sicht bedauerlicherweise in Wien als Übersetzer und freier Schriftsteller. Hat jede Menge wunderschöner Bücher geschrieben und hat jede Menge Preise bekommen, die ich jetzt nicht alle herunter erzähle. Aber wahrscheinlich schon eines der Highlights 2021 wurde er mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Frage, der ist richtig wichtig im deutschsprachigen Raum, oder?
Ja, er gilt als der renommierteste Preis und es ist auch, glaube ich, selten, dass es dass man es in jüngeren Jahren kriegt. Und das war, wenn das passiert ist, war es auch oft nicht so ungefährlich. Also es hat sowas, ja, ich weiß nicht. Ich habe mal gesehen eine Dokumentation über den Büchnerpreis. Vor ein paar Jahren war die mal im Fernsehen und da war der Durst Grünbein. Mhm. Und der hat das, glaube ich, auch mit 35 oder so bekommen und hat irgendwie nur sehr negativ gesprochen darüber. So ganz, ich habe mir überlegt, dass ich das ablehne und so. Meine Tochter schreit im Hintergrund, falls das irgendwas man das hört. Baby ist aber sie ist eh nicht allein, also falls man da jetzt Geschrei hört im Hintergrund.
Das hätten wir auch nicht vermutet und da hätte ich dann eh auch noch die eine oder andere Frage zu dem Thema.
Ja, aber also jedenfalls hat er sehr negativ drüber gesprochen, so, oh Gott, das hat mich so belastet und das, ich habe es jetzt bekommen, also weiß nicht, wie es sich auswirken wird. Es mir irgendwie zu Kopf steigt. Mir ist es schon zu Kopf gestiegen, indem ich etwas gedacht habe, jetzt kann ich ein Essay-Band mal machen. Und das war sonst vom Verlag immer so, ich weiß nicht, ja, Essays zu sammeln ist halt so ein bisschen schwierig, so als Buch und so. Und diesmal habe ich mir gedacht, jetzt vielleicht mit dem Preis. Oder insofern ist es mir wahrscheinlich schon so größenwahnsinnig oder selbstherrlich zu Kopf gestiegen, ein bisschen vielleicht.
Wenn es nichts Schlimmeres ist, ein Essay-Band, dann halten wir es, glaube ich, gerade noch aus.
Ja, ich war aber auch wirklich sehr abgelenkt um diese Zeit, nämlich die Geburt meiner Tochter war da kurz davor und dann war ich natürlich sehr aufgeregt und habe allen gröhlend davon erzählt und irgendwie war das vielleicht ganz gut, da hatte das nicht so eine ausschließliche Wucht, so ein literarisches Großereignis. ja, es war wirklich so ein bisschen abgefedert durch das viel, viel privatere, ja, durch diese ungeheure Veränderung, weil es mein erstes Kind ist und natürlich ist das immer. Ich glaube, du hast auch eine Tochter, oder?
Stimmt das? Drei, ehrlich gesagt.
Drei? Okay, ja. Ich wusste nur, glaube ich, einmal auf der Straße mit einem Mädchen gesehen. Also darum habe ich die. Also drei, wunderbar, ja.
Aber du weißt
das
dann aus, ja.
Das erste ist.
Das erste ist ja, natürlich hoffe, schon was Besonderes, auch, ja. Aber das muss man ehrlich sagen.
Es ist die größte Umstellung vermutlich, ne?
Das stimmt, ja.
Und ja, genau. Und
da hätte ich gleich eine Frage, Clemens. Du bist ja ein scharfer Beobachter und Sprache interessiert dich halt über die Maßen, das glaube ich kann man behaupten. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt bist du da mit einem ganz neuen Menschen konfrontiert und die lernt halt jetzt dann schön langsam sukzessive eine Sprache, vielleicht sogar mehrere. Wie gehst du das an? Was für Beobachtungen hast du da schon gemacht?
Also im Augenblick tut sie so gröhlend laut geben so. Also, und es ist endlos lustig, also mit ihr sich da so Dinge erzählen zu lassen, so in ihrer Babysprache, und ich frage mich immer so, wie viel meint sie wirklich, also ganz mit so ganz tiefe, soll man sagen, linguistische Fragestellung, was meint sie, was will sie, was tut sie da, ist es mehr so musikalisch, ist es einfach mich imitieren, klinge ich so für sie, weil es könnte ja sein, dass alle Erwachsenen zuerst einmal so klingen für ihr Kind wie die Erwachsenen bei Charlie Brown, die so, ich glaube, es sind Posaunen oder so, so boh, 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 boh. Und dann macht sie das auch so. Wah, 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 wah. Und sie wird sicher, also ich bin ja, ich hätte dreisprachig aufwachsen können in der Familie und bin es aber nicht. Also man hat nur Deutsch mit mir gesprochen und ich habe jetzt auch keine Zweitsprache, die ich ihr beibringen könnte. Meine Frau vielleicht Chinesisch, das weiß ich nicht genau, inwiefern. Also die kann das sehr gut und hat dort in China gelebt. Vielleicht kann man das irgendwie hineinbringen, wenn wir sehen. Man muss auch nicht forcieren und auch nicht irgendwie künstlich machen.
Man sagt ja aber schon, dass du für das Buch Die Bienen und das Unsichtbare, ich weiß nicht, die Legende will es, dass du da eigentlich Esperanto gelernt hast und dich natürlich auch mit anderen. Das heißt, du könntest dir jetzt eigentlich, zumal Esperanto ja als relativ leicht gilt, könntest du ja ein bisschen Esperanto beibringen, oder?
Naja, ich kann es nicht so fließend, selbstverständlich, also so, wie sagt man, auf Native gibt es ja da nicht wirklich Esperanto, aber es gibt schon Native Level, aber das Native Level paradoxerweise ist nicht die höchste Sprachkompetenzstufe. Im Unterschied zu naturgewachsenen Sprachen. Bei Esperanto ist das höchste Level immer bei den Fans und bei den so Aficionados, die so richtig. Oh, Entschuldigung, es ist jetzt gerade sehr laut da. Die Arme, schreit so halt. Das hat man so aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung, es wird ein fürchterlicher Podcast. Ich werde immer nur über das Schreien reden. Naja, aber jedenfalls ich könnte es nicht so fließend sprechen mit ihr. Ich kann, glaube ich, mehr so lesen, recht fließend lesen, und ich kann Mails schreiben mit viel Nachschauen und ich kann manchmal was übersetzen mit Mühe. Aber nein, ich bin kein Esperantist so richtig. Also das braucht schon mehr jahrelanges Üben und ein bisschen auch Leben in dieser Welt und auch eine fortgesetzte Community, die stünde mir vielleicht offen. Ich glaube, die sind sehr willkommen heißend, die sind sehr offen und auch glücklich über so Neuzugänge. ich habe mich da jetzt nicht so reinbewegt, bin jetzt nicht bei den alljährlichen Treffen und so weiter.
Du wirst ihr also wahrscheinlich nicht Esperanto beibringen. Wirst du ihr unter Umständen, oder kommt die Frage vielleicht auch noch etwas früh, ein Kinderbuch schreiben für sie oder auch für alle anderen Kinder?
Also auf alle Fälle werde ich ihr Gute-Nacht-Geschichten erzählen, das weiß ich sicher. Also das habe ich ja auch schon so mit erwachsenen Menschen gemacht. Das ist eine meiner Leidenschaften, dass man es am Abend einfach so irgendwas erzählt und dann schlafen die Leute ein. Und darauf freue ich mich schon sehr. Auch aufs Vorlesen freue ich mich sehr. Ich tue wirklich gerne stundenlang irgendwas vorlesen. Nichts Eigenes, aber so halt schöne Sachen. Ja, und schreit so furchtbar. Ich muss mal ganz kurz auf Pause und nur mal hinschauen, was das Problem ist. Lass dich gar nicht beruhigen im Augenblick. Weiß nicht, sollen wir da kurze Pause machen und ich mache irgendwie Oder ist das für die okay so?
Für mich ist es völlig okay. Aus dem rechten Leben. Das wird okay, vielleicht gut. Ein total legendärer Podcast, wer weiß.
Ja, why not? Also ich meine, es ist ja nichts Peinliches.
Ja, sie soll einfach für euch kein Stress
so furchtbare ja, so ist das Leben. Sie hat Blähungen und schreit deswegen. Ja, und lässt sich auch schwer
beruhigen. Ich glaube, meine Hörer und Hörerinnen werden total froh sein, dass sie da am Leben von Clemens Setz ein bisschen teilhaben können.
Ja, am Leben von der Kleinen.
Ja. Da würde ich noch einmal gern draufbleiben bei der Kinderliteratur und bei den Aficionados. Du hast als Kind einen Brief an Christine Nöstlinger geschrieben und ihr für ihre Werke gedankt. Welche Art von Fanpost bekommt denn Clemens Setz?
Oh, Fanpost. Ich kriege manchmal, ist wirklich nicht oft, so Mails. Nochmal auch über literaturport.de, so kleine Meldungen. Und da ist aber wirklich nicht oft so Lobendes dabei. Also wo ich immer sage, oh, wollte Ihnen sagen, dankbar, ich bin so dankbar und ich bin so froh. Sondern häufig ist es mehr sowas wie, kommen Sie bitte nach Oldenburg, ich wohne hier schon lang und ich bin sehr einsam. Also es sind so ein bisschen so leicht seltsame Anfragen, hier und da auch so richtig stalkerisch, drohend. Das ist nicht oft, aber also eher so weirde Sachen, die so ein bisschen unangenehm sind. Das kriege ich manchmal. Und sonst bei dem Esperanto-Buch war dann Kontakt mit vielen Esperantisten aus der ganzen Welt, die mir dann aus Esperanto geschrieben haben. Und so irgendwie, oh, wow, dass da jemand schreibt über uns und das ist cool. Und das war wirklich so das meiste, was gekommen ist. Und lustigerweise, vor kurzem habe ich einen sehr so ein bisschen, ja, vielleicht fast ein bisschen exhibitionistischen Text geschrieben über meine Beschneidung, die also das ich habe mich dummerweise aus medizinischen Gründen also eine vollständige Entfernung der Vorhaut habe ich das vornehmen lassen mit so 22, 23 weiter und das war so ein Riesenfehler, das würde ich auch niemandem empfehlen, das ist also praktisch nie notwendig, dass man sich alles wegnehmen lässt und dann nichts mehr spürt, das ist völlig blödsinnig. Und habe dann so einen Text geschrieben als Warnung für andere, vielleicht junge Männer in derselben. Und da sind viele so Meldungen gekommen, die so danke für den Text oder so, das hat mich berührt. Das war dann wirklich das Einzige, wo wirklich viel gekommen ist, also hunderte Sachen. Also echt? Das war, okay. Ja, das war wirklich, also ein, zwei Tage wirklich da ganz viele Meldungen. Und es hat offenbar viele junge Männer oder auch vielleicht Jugendliche haben diesen Fehler auch gemacht oder bekamen ihn irgendwie, wie soll man sagen, verhängt über sie. Das gibt es ja manchmal auch, dass das Eltern entscheiden und so. Aber ja, also ich habe das ist ein Thema, das halt auch, wenn man das Problem nicht hat, ist es auch irgendwie unangenehm und nicht widerlich zu lesen. Und es war auch meine Intention war auch nicht jetzt schaut meine Genitalien an, also so ein exhibitionistischer Text, sondern es war wirklich als Service gedacht für jemanden, so mach nicht denselben Fehler, Junge. Und das war wirklich, also dann die meisten Zuschriften, die ich je bekommen habe, glaube ich.
Ich habe mir gedacht, Clemens, wo vielleicht einige Reaktionen zu erwarten gewesen wären, ist das Bot-Buch. Weil da gibt quasi ein Autor ein bisschen die Kontrolle als Autor auf. Da war dann nicht so viel Aufregung. Hallo, Clemens Setz verschwindet quasi hinter der Maschine.
Nein, da kann ich mich nicht erinnern, irgendwas bekommen zu haben. Ich glaube ziemlich sicher nicht. Ne?
Das haben alles die Algorithmen wahrscheinlich ausgefiltert.
Ja. Das Buch war ja ein sehr komisches Projekt. Also es war sehr sehr eigenartig ist das entstanden. Also zuerst hätte ein Projekt sein sollen, dann haben wir gesehen, das funktioniert nicht, dann war das mal irgendwie peinlich und unangenehm. Also mir war es vor allem peinlich, weil ich hätte schon gedacht, dass man einen normalen Gesprächsband mit mir machen kann. Man fühlt sich ja auch irgendwie dann so geehrt, so ist auch cool, jemand möchte so ein Gesprächsband haben. Das gibt es ja dann so. Aber es ging irgendwie nicht. Das war, ich weiß nicht, es war nichts, was ich so gesagt habe, war so richtig druckreif dann und das war nicht in die Form zu bringen. Ich habe auch gemerkt, ich habe keine Ereignisse im Leben. ich bin jetzt so an der Weltgeschichte angeschlossen wie das Vorgängerbuch derselben Lektorin, die also vorher hatte sie, bevor sie mit mir gesprochen hat, mit Hertha Müller ein Gesprächsband. Und da geht es natürlich wunderbar. Da ist die Weltgeschichte, also die politische Verfolgung und die dramatische politische Geschichte ihres Landes sehr stark verbunden mit einer Figur. Und die kann natürlich dann einfach das so buchgerecht erzählen, auch von ihrer Kindheit und ihrer Jugend und ihrem, wie sie dann weg von dem Land und so weiter. Und bei mir war da halt nichts noch. Und das war auch, glaube ich, ein bisschen, war auch einfach falsch, da mich zu nehmen. Ja, und dann war mir es aber unangenehm, das einfach abzubrechen. Und ich habe dann halt suggeriert oder mir was einfallen lassen, dass man es trotzdem machen kann mit so einer kuriosen Techniklösung, dass man also sagt, okay, ich antworte nicht auf die Fragen, sondern
dein ein Algorithmus, quasi.
Ja, das ist eine Art so Volltextsuche im Word, in der Word-Datei meines Tagebuchs antwortet und dann ergibt sich dadurch vielleicht wirklich ein Gespräch.
Also mir hat es fasziniert.
Und so richtig
vielleicht war ich einer der wenigeren, aber ich habe das total spannend gefunden. Alle, die sich vielleicht sonst schon mit Clemens-Sets intensiv beschäftigt haben und das ausgelassen haben, ich finde, das gehört schon auch dazu. Genauso wie, und da komme ich jetzt dann zum nächsten Ding, ich finde es sehr spannend, dir auf Social Media zu folgen. Auf Instagram seltsame Tierfotos und auf Twitter Beobachtungen, poetische Notizen. Wirst du weiter auf Twitter bleiben, auch wenn der berüchtigte Herr Musk dort jetzt das Kommando hat?
Ich finde die Aufregung darum, dass er das kauft, ziemlich albern. Als wären die vorherigen Besitzer so tugendhafte Engel gewesen. Klar ist er ein narzisstischer, nervtötender Mensch, irgendwie so ein bisschen von seinem ganzen Gehabe und auch manche seiner Projekte finde ich auch ziemlich schrecklich, also vor allem Starlink finde ich, bin ein Kritiker davon. Aber ich meine, ja, wer das jetzt besitzt, weiß nicht, es ist nicht so, dass diese Facebook, Instagram natürlich auch gehört dem Zuckerberg, auch höchst dubiose, seltsame Figur. Und vielleicht sogar von seiner eigenartigen Vermengung in dem politischen, muss man sagen, die Beeinflussung politischer Diskurse ist ja da viel extremer noch als von Elon Musk. Der beschäftigt sich nur so auf Witzel-Ebene mit Politik, mit so Memes und Gewitzel einfach, Albernes. Ja, keine Ahnung. Nein, aber das ist mir ziemlich egal, wem das jetzt gehört. Ich habe den Meltdown von so Kolleginnen und Kollegen verfolgt, die also alle irgendwie jetzt auf Mastodon umziehen.
Genau, ich wollte dich heute eigentlich überreden.
Die ethischere Plattform.
Ich wollte dich eigentlich heute überreden oder überzeugen, aber ich glaube, das... Lass mal dich noch ein bisschen dort und da noch eine Frage.
Ich fände es insgesamt besser, wenn ich nicht mehr so viel da auf der Sache bin. Generell, also ganz simplen Grund, das ist auch wieder so privat, aber wenn also meine Tochter immer nur sieht, dass ich aufs Handy schaue, das ist kein guter Anblick. Ja. Und ich bin schon süchtig danach, leider. Also ich so schon sowieso rauchen ein bisschen, dass ich ständig raufschaue, viele Male am Tag. Und ja, das sollte weniger werden. Und bin auch dabei, dass das weniger wird. Aber ja, auf Twitter schaue ich schon noch einige Male am Tag immer. Das muss man schon zugeben, leider. Und
da kommt jetzt noch ganz schnell die Instagram-Frage. Wann kommt der Instagram-Fotoband oder die Ausstellung?
Nein, also das glaube ich nicht, dass man das... Das hat ja da nur den Sinn. Also ich finde, das gehört... Das sind auch wahrscheinlich die Bilder gar nicht in der Qualität, dass man es irgendwie... drucken könnte, weil die müssen in ungeheurer Auflösung immer, das wusste ich früher gar nicht, also ich habe jetzt Bücher veröffentlicht mit Bildern schon und die muss man immer in gigantische Auflösung schicken, sonst werden die ganz klein. Also das heißt, auf dem Handy kann man ganz mickrig aufgelöste Bilder in ziemlich cool eigentlich präsentieren, aber in Büchern müssen die unglaublich perfekt sein und es hat eigentlich nur da den Sinn, also so wie zum Beispiel manche Twitter-Poeten, die ich immer so anpreise und über die ich auch gern Essays schreibe, also zum Beispiel in der Literatur, zum Beispiel Lichtungen, habe ich einen Eingangsessay in jeder Ausgabe über nicht nur über Twitter-Poeten, aber so manche poetische Accounts, wie zum Beispiel Looney oder Computerfan 2001 oder auch die Kochkunst, E-Books, den Bot, also alles so poetische Sachen. Und die zum Beispiel, wenn man mit denen spricht darüber, sagen die, ja, ich würde eigentlich kein Buch machen wollen, weil das hat hier auf Twitter, das so wie man ja auch nicht jetzt bei einem Film immer das Drehbuch lesen muss. Hier und da will man das, also es gibt schon Drehbücher, die gedruckt werden, aber wer liest schon ein Drehbuch? Also es gibt es ganz selten. Ne? Und ich glaube in dem Fall, vielleicht hat es auch nur da einen Sinn auf Instagram, weil das hat diese... diesen Fluss, ne? Es hat so dieses
die Flüchtigkeit so,
ja genau, es kommt so vorbei und es hat eigentlich nicht so ein Druckgewicht. Ja. Nein, ich würde es eigentlich nicht machen wollen. Man hat mir schon mal suggeriert, dass ich das probieren könnte, aber ich glaube nicht, dass ich das möchte.
Sehr gut. Ich habe mir heute deinen für mich unvergesslichen Auftritt bei der TEDx in Graz angesehen. Eine sehr schöne Geschichte, die auf YouTube yeah. immer noch steht. Zum Beispiel, da, ja. Das steht nach wie vor da, hat genug Aufrufe, ist wunderbar, hat lauter Daumen nach oben. Also wenn jemand Clemens jetzt einmal völlig außerhalb des Kontextes erleben will, da gibt es eine wunderschöne Geschichte mit der Frau und der Uhr und mit den Aliens. Die eine Frage ist, magst du solche Auftritte außerhalb des Literaturkontexts? Und die Anschlussfrage, die mich vor allem beschäftigt, wie recherchierst du eigentlich solche Sachen? Wohnst du in Bibliotheken oder im Internet?
Also das Zweite kann man schon beantworten. Ich wohne in der Bibliothek, meine Wohnungen oder also da, wo ich bin, ist immer voller Bücher. Das, insofern stimmt das schon, dass ich mir immer das so bibliotheksähnlich einrichte. Und diese Geschichten finde ich auch in Büchern meistens, gelegentlich auch im Internet. Und sogar die Geschichte von der Zeitfrau, von der Time Lady of London, habe ich in einem Podcast zum ersten Mal gehört. Ne? Also insofern, das ist zwar ein bisschen seltener, aber da habe ich das gesehen. Und das TEDx war so, ich bin da eingeladen worden und ich war eigentlich nicht so ein typischer TED-Talk-Mensch, weil das ist immer einer, der hat etwas erlebt oder ist Experte dafür. Also zum Beispiel ein Neurologe und der sagt dann irgendwie so wie kann man besser lernen? Oder irgendjemand hat ein Wiederbegrünungssystem für Wüsten entdeckt oder so, ja, und dann zeigt er das. Und irgendwie war das auch so entzückend sektenartig. man bekennt sich immer zu TED, also die stellen sich dann hin sagen dann, ich bin berechtigt hier zu sein, weil ich habe das schon da 300 Mal besucht. Und also die investieren da offenbar sehr viel rein. Also ich habe das sehr witzig gefunden und auch im Vorfeld, da muss man ganz viel
zur Voranmeldung.
Ne? Ja, es ist sehr genau und sehr ausführlich und immer wenn das so ist, dann kriege ich so, es kitzelt so eine bestimmte Stelle an mir, dass ich dann was ganz Keckes, Verrücktes machen muss. Und das hab ich dann da versucht, also wirklich so einen totalen Anti-TED-Talk. Also so, ich habe dann über Alien-Autopsie-Videos und die Time-Ladies gesprochen. Es war zwar ernst gemeint, was ich da sage, es ist nicht irgendwie fake, also das, was ich da behaupte, über was mir das bedeutet und wie mich das inspiriert hat, ist korrekt, also es war nicht gelogen, aber ich habe mir vorgestellt, dass die Art oder der Inhalt war vielleicht überhaupt nicht geeignet für einen TED-Talk und drum irgendwie witzig. Also drum hatte ich irgendwie so einen anarchischen Spaß beim Machen von dieser Sache.
Ja, ich war dort und es war einfach eine irrsinnig angenehme Abwechslung, weil du hast diese inspiring ist ja immer alles, es inspired
mich so. Ja, genau. Vor mir war inspired. Auch jemand, der so unglaublich inspiriert war.
Ja, es sind alles
da war so inspired. Das Gabriel Joran, glaube ich, hieß der. Und der hat so einen englischen Vortrag gemacht über, und dann da war dann nur so das Ende, da zeigt er sein Video, wo glaube ich, Kinder ihm applaudieren und er ist irgendwie so, er war so wahnsinnig so bemüht und inspired und empowering und ja, und dann, ja, es war doppelt lustig, dann sich hinstellen und sagen, Alien-Autopsien, da ist ein Foto davon.
Ja, und vor allem, das muss man ja sagen, ohne zu viel zu spoilern, aber der Clemens Setz hat dem unschuldigen Publikum ja eigentlich nahegelegt, sie sollen jetzt so sein wie Aliens in dieser Situation.
Ja, genau, und das meine ich auch ernst, das ist, glaube ich, das ist nicht jetzt nur so dahingehend, so flapsig gesagt, aber andererseits ist es dann auch wieder total verrückt, das so hinzustellen. Ja, es war so, glaube ich, irgendwie... Aber ja, ich würde das vielleicht gern wieder mal machen, sowas. Vielleicht eine TED ist schon so eine, es ist eine Selbstparodie fast schon, aber irgend so ein,
weiß nicht, es
so
gibt ein sogar eine schöne Parodie von einem amerikanischen Komiker, wie man einen TED-Talk hält. Und der bringt das in 7 Minuten super auf. Also er hat ja zum Beispiel eine Brille ohne Glas und so. Sehr schöne Geschichte.
Ja, ja, und here is a picture of the Earth.
Genau.
So, ja. Ne? Der Planet einfach.
Und ein paar Fakten und so. Ja. Was ich mich auch gefragt habe, wie viele Wikipedia-Artikel hast du eigentlich heimlich geschrieben oder umgeschrieben?
Oh, also verfasst von mir selber gar kein. Ich habe zwar auch sogar einmal einer, wollte einmal sogar einen löschen, nämlich einen über mich selber, also nicht meinen Hauptan, aber über ein Buch von mir, weil das so schlecht war. Da dachte ich, das kann man das löschen einfach, das ist so, also so falsch alles. So jemand, der es nicht gelesen hatte und war, hat einfach das irgendwie, das war ganz furchtbar schlecht geschrieben. Aber na, das, ich glaube, es ist dann gelöscht worden sogar. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe nicht mal so, aber ja, ich hab keinen einzigen verfasst, leider, aber Hunderttausende gelesen, glaube ich. Also ich lese sehr gern Wikipedia immer noch.
Ja, das finde ich
Obwohl es
irgendwie
jetzt,
beruhigend, weil es bei dir tatsächlich
ja.
auch so ein bisschen als Quelle eben dient und sonst ja von manchen schon immer noch scheel beäugt wird. Und dort habe ich den schönen
Ja.
Satz gefunden, den du anscheinend in einem Dreisat-Interview gesagt hast, das lässt sich aber leider nicht mehr abrufen. Vom Computerspielen hatte Setz als Teenager Migräne bekommen, das Lesen verschaffte ihm Linderung. Wenn das so war,
Ja.
wäre das nicht überhaupt ein großartiges Rezept für junge Menschen, die ja stundenlang auf Bildschirme starren?
Ja, also bei mir war das so, dass das waren ja damals noch diese flimmernden, nicht die Flachbildschirme, die so schön papierartig still waren. Ich habe da immer Migräne bekommen, ab einer gewissen, und die Migräne war mit visueller Aura, also hatte ich so Sehverzerrungen, ganz unheimliche. Und das war mir so unheimlich, das wollte ich nicht ständig erzeugen. Und ja, dann war ich tatsächlich so ein bisschen ratlos, was soll ich jetzt tun? Das ist, also ich kann jetzt nicht fernsehen, ich kann nicht Computer spielen. Und mehr hatte ich aber nicht damals mit 16 oder so. 16 noch, ja. Und dann langsam über so Umwege habe ich mir so kleine Büchlein gekauft, mal zur Unterhaltung, so Witzebücher und auch Ernst Jandl und Haikus und Comic-Sachen. Und dann, ja, so hat es mit dem Lesen begonnen dann, spät im Leben. Also ich habe keine so in der Jugend so eine, wie sagt man, eine Phase gehabt, wo andere zum Beispiel haben dann den Herr der Ringe da gelesen oder so. So, oder irgendwelche anderen Fantasy-Bücher oder Krimis oder so. Ich
Bei
habe
mir war es ein bisschen
darauf.
schlimmer, das war Kafka und dann Böll.
Ja, aber die habe ich auch dann irgendwie später dann, aber. Na, also bei mir war es in der Jugend, also vor 16 gar nichts. Also ich konnte auch nichts lesen. So, man musste es ja üben. Ich konnte nicht eine einzige Seite Prosa konzentriert lesen und den inneren Film sehen dabei. Denke ich, ist ja eine schöne Sache, dass man auf eine Seite mit Zeichen startet und halluziniert einfach verrückt, wild und reich und existenziell berührend und so, ne? Dass man das kann, dass man da so weinend lachen. Also, finde ich eigentlich eine großartige Sache. Aber das konnte ich nicht eigentlich. Das habe ich erst langsam lernen müssen. Und es war wirklich immer durch, glaube ich, günstige und auch mit Glück und Glück begleitete, muss man sagen, also die Auswahl. Ich habe dann also zuerst Ernst Jandl, das war so unterhaltsam, dass ich einfach von selbst mehr wollte. Und dann halt H.C. Artmann und Friederike Mayröcker war auch so am Anfang dabei. Viel Lyrik, viel Dichtung, auch ein paar englische Sachen. Und das war dann so, dass man. Ich musste das nicht irgendwie so wollen oder so extra mich so diszipliniert hinsetzen. Und dann, ja, dann war irgendwas mal in Prosa, dann liest man mal eine Seite und so geht es dann dahin. Es war nicht wirklich, ich musste mich nicht so sehr anstrengen. Aber es hat gedauert, bis ich dann so einen 500-seitigen Roman überhaupt lesen habe können, weil das, wie gesagt, das müsste man eigentlich schon viel früher üben und jetzt bedauere ich es, weil ich kann bis heute noch nicht schnell lesen. Ich bin immer noch ein äußerst langsamer Leser. Und jetzt, also ich brauche monatelang oft für ein Buch. Das zum Beispiel jetzt lese ich gerade in den Nachtstunden, wenn ich die Kleine auf mir habe, lese ich so jetzt ein Buch von Norman Mailer, dem unsympathischsten Autor, der je geschrieben hat. Und das Buch, also er persönlich unsympathisch. Die Bücher sind nicht unsympathisch. Und das Buch The Executioner's Song. Das hat 1000 Seiten und ich schätze mal, ich brauche bis nächstes Jahr damit.
Und
Das ist einfach so
liest du
eine.
dann auch verschiedene Sachen gleichzeitig, also
Ja, verschiedene
für
Sachen, ja. Aber das
okay.
zum Beispiel ist einfach jetzt so, ich brauche da so eine Riesenwahl als Buch. Das bleibt jetzt einfach für das erste Jahr da als so Nachtlektüre, wenn sie wach ist und ich bin wach und ich halte sie in der Hand und oder so auf dem Schoß und wiege sie ein bisschen. Und dann kann ich so, wenn sie wieder beim Einschlafen ist, kann ich zum Beispiel da so auf dem iPhone ein bisschen lesen in diesem Buch. Und da brauche ich sicher noch Monate dafür.
Ach, also, der Kerl liest auf dem iPhone.
Ja, ja, das geht nachts am besten, weil sonst braucht man ja Licht.
Ja, und so ein 1000-Seiten-Buch ist auch schwer, ja.
Ja, ja, das auch. Also es ist wirklich praktisch einfach, weil ich sonst ziehe ich schon vor auf Papierbüchern. Aber beides geht inzwischen gleich gut und gleich langsam. Also es ist wirklich niemals schnell. Und ich habe viel zu viele Bücher, ich werde sie niemals im Leben alle lesen können. Ja, so ist das. Finde ich aber auch okay.
Das liest dann deine
Tochter. Kauf mir trotzdem ständig neue.
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber wir sind uns das erste Mal quasi über den Weg gelaufen 2007. Das ist jetzt genau 15 Jahre her, wie schön. Und in diesem Gespräch, du warst wirklich noch ein sehr junger Kerl, das Foto zum Gespräch ist auch schön. Das ist auf der Reihe Art Faces auf der Website des Landes Steiermark nachzulesen und nachzusehen. Auf jeden Fall in diesem Gespräch hast du gesagt, du versteckst in deinen Texten gerne kleine Fraktale, also Teile, die aussehen wie das große Ganze. Und du hast das dann mit fraktalen Ostereiern verglichen. Ist dieses Fraktale Ostereier war dann auch der Titel meines kleinen Textes. Ist dieses Versteckspiel immer noch Teil der Methode oder hast du schon vergessen, dass du mal so gearbeitet hast?
Ich glaube, nicht mehr so Teil einer Methode, aber wahrscheinlich ist es so in meine Natur übergegangen, vermutlich. Also ich mache schon, also das Fraktale, gut, das ist vielleicht so ein bisschen eine angeberische Art, was auszudrücken, aber was ich gern mag, ist, ja, auf Französisch gibt es einen Ausdruck, den ich jetzt nicht weiß, nicht, wie es heißt. Es ist also auf Deutsch ein Roman mit Schubladen. Und das heißt eben, man hat eine Geschichte, die möglichst spannend und interessant ist, aber auch die einzelnen Absätze, manchmal die einzelnen Sätze oder auch nur eine einzige Seite, könnte man sozusagen herausziehen wie eine Schublade und darin wieder Reichtümer entdecken. Und solche Bücher mag ich beim Lesen besonders gern, was vielleicht auch durch das langsame Lesen kommt. Solche möchte ich auch immer, oder bemühe ich mich auch immer zu schreiben. Und das ist vielleicht auch das. Also das, du hast deinen Lesegenuss, wenn man nur eine einzige Seite liest, das muss schon auch einen Genuss hergeben können. Dann bin ich zufrieden. Also wenn es nur die Handlung weitertreibt, aber sonst nichts kann, ist es misslungen, finde ich dann. Mhm. Ja. Und da gibt es eben, also ja, so ein Beispiel wäre zum Beispiel Arno Schmidt, so jemand. Ne? Das ist zwar schwer zu lesen oft und viel zu lang, aber er beglückt einen auf jeder Seite mit. Wenn man nur Zeit hat für eine Seite, kriegt man immer irgendwas. Irgendwas geschenkt, irgendwas vorgetanzt, irgendwas Irres präsentiert, was man nicht mehr vergisst. Man kann auch dann das ganze Buch als Geschichte auch genießen. Aber darum geht es nicht nur. Ja. Und das vielleicht gemeint mit dieser fraktalen, es klingt so ein bisschen angeberisch, aber so habe ich wahrscheinlich damals gesprochen.
Naja, du warst immer sehr junger Mensch und da ist man vielleicht auch einmal ein bisschen angetan über den eigenen Gedanken. Das finde ich
jetzt. Also ganz falsch ist es auch nicht. Ja. Ne? Also fraktal heißt also, dass es selbstähnlich ist. Also dass die Einzelteile aussehen wie das Ganze. Und Selbstähnlichkeit ist ja auch bei Autoren, Autorinnen ein Problem oft, ne, dass jedes Buch immer mehr zu einem so Buch des also wie Handke schreibt, besonders Handke-Bücher jetzt immer, die werden immer Handkescher sozusagen von jedem Buch weiter. Oder auch Elfriede Jelinek schreibt auch, die finden dann irgendwann so ihren Stil und dann ist diese Magnetnadel, die schwingt nicht mehr nach links und rechts und bleibt so ganz starr auf eine Sache gerichtet. Und dann sind die so unverkennbar. Das finde ich jetzt einerseits total sexy und irgendwie attraktiv, wenn das passiert, weil das auch sowas, ja, es ist einfach faszinierend, das zu sehen. Und zugleich ist es auch was total Unheimliches, weil sie dann so selbstähnlich sind. Die sind dann also mit sich so eins. Die sind so ganz, die sind sie selber, bleiben es auch. Also. Und ich habe wirklich auch eine Vorliebe für Autorinnen und Autoren, die das gerade nicht haben, die nicht selbstähnlich sind, die sich total stark verwandeln. Da gibt es schon auch Beispiele und die haben, die sind seltener und irgendwie vielleicht auf eine gewisse Art kostbarer auch und vielleicht schwerer vermarktbar auch. Und ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, ob ich so jemand bin, aber mir kommt auch vor, ich bin auch jemand, der so einen klaren Stil hat oder eine bestimmte Art von Buch schreibt.
Ich hätte jetzt einmal vielleicht behauptet, schon, du bist zumindest noch in einer Phase, wo sich die Bücher sehr stark unterscheiden, ohne dass ich jetzt behaupten möchte, Sets-Experte zu sein, aber also wenn man jetzt die Bienen hernimmt und das Botbuch und so, du gibst uns da schon einiges an Varianzen daher, also das ist keine Frage.
Vielleicht, ja.
Ich hätte da vielleicht auch noch so ein bisschen eine Frage, was die Genese angeht. Das ist wie immer eine banale Frage, aber sie beschäftigt mich tatsächlich auch schon ein bisschen. Die ersten zwei Bücher sind bei Residenz erschienen und dann kam der Sprung zu Suhrkamp. Wie geht denn sowas? Also ruft dich da irgendwer anderen von Suhrkamp und sagt, Herr Setz, hätten Sie Lust, mal was für uns zu schreiben, oder meldet sich da ein Agent, oder wie funktioniert sowas?
Also sowas gibt es, solche Anrufe. Es war bei mir anders. Ich war bei Suhrkamp und ich glaube, also da mein zweiter Roman war nominiert für den Deutschen Buchpreis in der Shortlist, die 2009. Und dort auch nominiert war der Stefan Thome und dessen Lektorin, die Doris Plöschberger, habe ich da kennengelernt. Und ich kannte sie schon aus Graz, als sie noch an der Uni unterrichtet hat. Das heißt, da war so ein bisschen, wir kennen uns ja, wie geht es Ihnen so auf die Art, ne? Und also da, einfach, man kennt die Person und kann, und dann hatte ich sie auch in Klagenfurt kurz gesehen. Und man, also sie wusste, wer ich bin. Und dann war einmal die Situation, dass ich ein neues Manuskript an Residenz geschickt habe. Und da kam dann die Rückmeldung, ja, das veröffentlichen wir nicht, das ist zu extrem, das kann man nicht drucken. Ja, gibt es ja manchmal.
Da beißt sich jetzt möglicherweise noch jemand ein bisschen in den Hintern dort.
Ich glaube, er hatte wahrscheinlich schon recht, glaube ich. Okay. Weil ich habe das dann an die Doris Plöschberger geschickt, die hat es dann angenommen. Aber gesagt, wir sollten was anderes zuerst veröffentlichen.
Sehr und
das,
schlau.
Und dieses eine Manuskript, um das es ging, ist zwar immer noch unter Vertrag bei Suhrkamp, aber ist bis heute nicht erschienen, aus demselben Grund, weil es so extrem ist. Also ja, komische Genese von diesem Buch. Oder nicht Genese, es ist ja auf Eis, es liegt einfach da. Und wahrscheinlich war es klüger, das nicht zu veröffentlichen. Weil es,
was ist denn da so extrem? Ist das die Sprache oder ist das der Inhalt oder beides?
Der Inhalt, ne? Die Sprache ist ganz, ganz normal oder ganz, also relativ, also die ist nicht so metaphernreich und blumig, wie ich sie sonst gern mache. Ist eher ein bisschen nüchterner, aber der Inhalt ist, ja, es ist so ganze grausliche, schreckliche Geschichte. Mhm. Aber ja, dummerweise jetzt hat es mich während den Corona-Zeiten, wo so viel Zeit war, hat es mich beschäftigt wieder, und ich habe dann mir gedacht, jetzt schreibe ich einen zweiten und dritten Teil zu dem. Einfach so, schauen, was passiert. Und jetzt irgendwie ergibt es mehr Sinn. Also vielleicht kann man es jetzt sogar noch veröffentlichen mit dem zweiten und dritten Teil, der ein bisschen kürzer sind. Insgesamt nicht so lang, es ist ein kurzes Werk. Und ja, vielleicht kommt es noch zu was. Aber andererseits muss man ja nicht alles, jetzt, man muss nicht alles veröffentlichen. Es gibt auch manchmal Gründe, warum etwas vielleicht einfach warten muss für immer oder...
Du musst ja dem Verlag die Chance geben, posthum dann noch was auf den Markt zu schmeißen, was dann...
Ja, das geht mir dann ja nichts an. Ja. Das ist okay, da kann man tun, was man will. Das ist, da werde ich keine... Also ich weiß nicht, ist mir ganz wurscht, was posthum ist. Geht mir nichts an.
Warst du zum Beispiel, entschuldige, dass ich dir da jetzt schon wieder unhöflich reingrätsche, was du auch gemacht hast, außer Bücher schreiben, ist zum Beispiel auch Theater und Drehbuch. Jetzt mal eher im Singular formuliert. Beim Theaterstück Flüstern in stehenden Zügen am Schauspielhaus Graz, das ich glücklicherweise gesehen habe, hat ein Kollege am Anfang zu mir geraunt, das ist jetzt gerüchtehalber das letzte Stück, das Clemens Setz sich direkt zuschreiben lässt. In Zukunft soll es in den Theaterprogrammen heißen, nach Motiven von oder sowas in der Art. Jetzt habe ich natürlich die einmalige Chance zu fragen, ist das so? Ist das der Plan?
Gut, das muss ich genauer erklären. Also ich finde, es gibt bei, du hast gerade gesagt, Drehbücher. Mhm. Bei Drehbüchern ist es genau, da ist die Welt richtig. Nämlich, es gibt einen Drehbuchautor zum Beispiel, oder Autorin, was er wurscht, ja. Und dann gibt es jemanden, der das übersetzt in Film, und dann heißt es, der Film von diesem Regisseur zum Beispiel. Mhm. Das war bei dem Fall von, das war eine wunderbare Zusammenarbeit mit Sebastian Brauneis, ich habe zuerst das Drehbuch geschrieben, dann hat er mit Nikolaus Ovtcharek das nochmal umgeschrieben und ein bisschen mit mir auch so bearbeitet, und ich habe da ganz viel gelernt auch darüber, also das war wirklich so eine kleine Meisterklasse im Drehbuchschreiben für mich, und dann hat er den Film draus gemacht, und es ist sein Film, es ist nicht mein Film, ne? Also es ist sein Film, ein Film von Sebastian Brauneis. Der ist Zauberer, wirklich toller Film. Ich hoffe, es gibt ihn irgendwann auf DVD oder man kann ihn irgendwo streamen sehen. Und das finde ich genau richtig, da ist die Zuschreibung korrekt. Im Theater ist sie aus historischen Gründen anders, nämlich da sagt man, was weiß ich, Shakespeare wird gespielt oder was weiß ich, Ibsen, und dann nimmt jemand das Stück, verändert es total stark, es ist immer noch das Stück von Ibsen, und irgendwo steht dazu Regie der und der. Und das Publikum sitzt auf drin und weiß nicht, welche Entscheidung ist von wem und wofür, wen müssen wir kritisieren und loben für den Gesamteindruck. Meine Idee wäre, warum es nicht so machen wie beim Film. Ich weiß schon, dass das nicht geht, weil der Theaterbetrieb ist aufgebaut auf Namen von Theater, von Dramatikerinnen und Dramatikern immer. Aber es wäre schön, wenn man es anders macht. Wenn man sagt, Stück von diesem Regisseur zum Beispiel, dieser Regisseurin, und irgendwo im Beitragstext sieht man, wo hat sie das her oder wo hat er das her. Basierend auf, verwendet Motive von und so weiter. Das fände ich einen, es gibt ja in der Programmiersprache, es gibt denn dieses, es heißt glaube ich elementarer Zuschreibungsfehler. Das gibt es manchmal so beim, ich kann das irgendwo, ist Retribution Error, glaube ich, heißt das, ja. Ich weiß nicht genau, wo das auftritt, bei Betriebssystemen manchmal oder so. Und das ist das, was im Theater stattfindet, ein Zuschreibungsfehler. Ich habe nämlich überhaupt nichts dagegen, dass man mein Stück nimmt und es vollkommen remixed und 80% rausstreicht und neu macht und Sachen komplett neu schreibt. Cool, finde ich super. Nur dann sich unsichtbar zu machen und zu sagen, der war's. Der Clemens hat das gemacht. Und ich bin nicht, ich existiere gar nicht. Sondern ich bin nur ganz irgendwo verschwunden. Das finde ich feige und das finde ich auch total unangenehm. Und das erzieht die Leute zu so einer falschen Unsichtbarkeit, die Regie-Menschen. Mhm. Die gehören als die Erschaffer mit den Schauspielern, gehören auf die sichtbarste Art präsentiert, denn sie sind die Künstler und Künstlerinnen, wegen dem, dass der Gesamteindruck entsteht. Der Text ist tatsächlich beim Theater ziemlich zweitrangig. Es ist nur ein Brief an den, der es überträgt ins reale Leben, ins Spiel, in die Aufführung. Ein Brief an den Regisseur, könnte man sagen. Oder an die Regisseurin. Das empfinde ich wirklich so. Es ist nicht irgendwie so ein Geschwätz oder so eine, wie sagt man, so ein kokettes Getue. Ich bin nichts wert. Ich weiß nicht, sowas. So meine ich es wirklich nicht. Es ist eher die. Ja, es ist schwer, darüber zu reden. Also ich glaube, es ist ungefähr klar, was ich meine.
Ja,
es
die Botschaft ist, glaube ich,
angekommen. Ich finde es wirklich besser, wenn es klar ist, diese Person ist verantwortlich dafür. Und das ist auch die Dichterin oder der Dichter im Grunde. Mhm. Weil Motive verwende ich ja auch in meinem... Es gibt zum Beispiel Romane von der wunderbaren Cathy Acker. Und die war bekannt dafür, dass sie seitenlang abschreibt bei Dickens und das remixt, ja. Und sie hat unglaublich witzige, großartige Effekte damit erzielt. Zum Beispiel in dem Roman, weiß nicht, wie das heißt, die Geschichte der Don Quixote, also da ist die Don Quixote, eine Frau, oder auch Great Expectations, gibt es ein Buch, wo sie dann auch Samples von, es ist halt so eine Sampler-Literatur und es ist sehr anarchisch und sehr witzig und sehr brutal oft. Und man schreibt doch nicht hin, also wenn das ein Theaterkontext wäre, würde man schreiben Dickens. Aber es ist eben nicht Dickens, es ist Cathy Acker. Und in der Prosa, ist es vollkommen klar, dass das Verwenden von Texten, das Verwenden von Motiven, das Sampling, das Remixen komplett genuine, total normale, gleichberechtigte Sachen sind, neben dem sich ausdenken und selber formulieren. Das ist kein Unterschied inzwischen. Im Theater wird immer noch so getan, als gäbe es das nicht und als wäre letztendlich die Arbeit von Regisseuren eine Art von bijektiven Abbildung wie in der Mathematik, wo irgendwie keine große Verwandlung stattfindet. Und ja, da bin ich sehr leidenschaftlich dafür, dass das geändert werden sollte, aber andererseits weiß ich auch, dass es nicht geht, weil es hat historische und auch betriebliche Gründe und mein Engagement in der Hinsicht ist
ein bisschen absurd. Die Frage ist schon, ob du das nicht fordern kannst für deine Sachen zumindest, ja. Und ich bin ganz bei dir.
Aber würde nicht gelesen werden als, ich glaube, es würde nur als eitle Geste gelesen werden, was es dann auch wäre wahrscheinlich, wenn ich darauf echt bestehen würde. Es sollte wirklich als systemische Sache anders gesehen werden. Es sollte eben wie Drehbuchschreiber.
Ein bisschen war es an der Kippe, weil ja plötzlich die Regisseure und Regisseurinnen, fielen mir jetzt nicht viele ein, schon auch zu Stars wurden.
Ja, nur genau, waren, bei denen war das dann so. Okay, mhm.
Nur andererseits.
René Polesch und
nur so Beimann Nathalie zum Beispiel hat dann halt, glaube ich, trotzdem Bernhard so umgesetzt, wie der Bernhard das wollte. Also da war der Versuch dann halt leider schon wieder ein bisschen. Aber ich finde den Gedanken schön und ich glaube, die Leute vom Schauspielhaus Graz werden diesen Podcast hören und die werden ein schlechtes Gewissen bekommen, werden sagen, okay, da hat er völlig recht, wir werden das jetzt nicht nur bei Sets machen, wir werden das bei Shakespeare machen. Ja, das wird ja, der Anfang einer Revolte. Vielleicht noch ganz
geben tut es ja eh manchmal. Ja. Also wenn es hinreichend neu ist oder so, also wenn es wirklich so sich
schon,
so stark verändert.
Oder drei verlorene Gerichtsprozesse.
Ja, ja, ja.
Autor klagt.
Aber also, und sonst dann, also ich bin da nicht empfindlich, wenn man mein Stück umschreibt. Es gibt aber welche, die sind empfindlich und auch deren Wut und Zorn und Gerichtsprozesse in manchen Fällen sogar vielleicht oder einfach dieses Schimpfen aufs Regietheater wäre dann unsinnig, Gott sei Dank, weil es ist eigentlich auch verbrauchte Energie und eben so Ego versus Ego und so, ne? Und das bräuchte es dann alles nicht mehr, wenn es diesen ganzen Zuschreibungsfehler im Theater nicht mehr gäbe. Wenn die Zuschreibung korrekt abliefe, würde ich sagen. Aber ja, also das war gemeint mit dieser Sache, also dass ich das gern verbieten möchte. Ja. Das war wahrscheinlich auch nach Zerknirschung mal, weil ich jemand mal ein Stück von mir
ein klein wenig
als
umformuliert
hat. Also. Ja, nee, sehr, also der hat das wirklich, also halt ja, ganz respektlos da irgendwie halt. Was auch okay ist, muss man nicht respektieren, aber es war halt nicht schön zu sehen. Ich freue mich dann nicht. Ich finde es okay, ich applaudiere seinem Talent oder so, aber freue mich auch nicht, wenn nichts mehr übrig bleibt. Aber ja.
Ich hätte jetzt zwei, drei kurze Fragen, bevor wir ins Finale kommen. Das eine ist, du hast den Film schon erwähnt, Der Zauberer, wo du eben das Drehbuch mit Brauneis und Ovčarek geschrieben hast. Bist du da auf den Geschmack gekommen? Weil ich finde, du sammelst ja wahnsinnig viele Stoffe. Vieles von dem wäre wahrscheinlich gut verfilmbar, vieles auch gar nicht. Wird da mehr kommen unter Umständen?
Das kann ich nicht sagen. Ich würde mich freuen. Ich habe tatsächlich auch so, eine Idee hatte ich tatsächlich, die sehr filmisch war. Habe aber also keine, ich bin nicht so, also soll man sagen, so eingebettet in die Filmwelt. Also ich kenne da auch kaum jemanden, außer Sebastian Braunes kenne ich. Und finde ihn auch ganz einen wunderbaren Autorenfilmer. Also der hat ja auch selbstgeschriebene Projekte und so. Also verfilmt die auch sehr, sehr effizient und schnell. Das Problem vielleicht bei mir ist, dass ich kann Filme nicht anschauen. Also ich kann manche Filme anschauen, aber mir fehlt absolut die Geduld für Filme. Mhm. Nicht für Bücher. Ich kann also Bücher stundenlang, wenn man mich lässt, also wenn ich Zeit habe irgendwie. Oder ja, also das geht, aber Filme halte ich überhaupt nicht aus.
Echt?
fast kein Film kann ich irgendwie so durchschauen. Das letzte Film, den ich wirklich von A bis Z hypnotisiert anschauen konnte, ist das die Handschrift von Saragossa von Wojciech Haas. Also ein Film aus den 70er Jahren, glaube ich, so ganz schwarz-weiß, surreal, bisschen nach diesem merkwürdigen Roman von Jan Graf Potocki, die Handschrift von Saragossa, wo so seine Matrioschka-Puppengeschichte, also wo so immer Story in the Story in the Story, also so ein ganz sein Schneckenhaus von Geschichten, die so ineinander verschraubt sind, ganz kunstvoll. Und der Film ist genauso gebaut. Den konnte ich beziehungsweise anschauen und manchmal passiert es mir, dass ich einen Film anschauen kann, aber sonst muss ich immer so nach 20 Minuten aufhören und was anderes machen. Und vielleicht bin ich nicht so ganz kompatibel mit der Form des Films.
Mhm.
Filme sind zu vollständig.
Sind die zu explizit für dich quasi, ja?
Es ist Musik, es ist, man sieht was, es ist, die reden alle, die schauen da irgendwie einander an, es ist so so viel auf einmal und es ist alles festgelegt und so und es ist so viel, ja, und das Schlimmste sind Serien. Serien sind,
okay.
Ich mag auch manche Serien schon auch gern, ich habe The Wire, wie ganz viele Leute sehr genossen, vor allem die fünfte Staffel, die wirklich also Highlight war, also auch die Literatur-Highlight fast, aber also ich kann es oft wirklich nicht anschauen, diese Serien, weil man weiß immer, jetzt kommt gleich ein Wendepunkt, ja, okay, da ist er. Also es ist so, man wird so gejagt von den Formen. Ich weiß nicht, nicht so mal. Aber ich meine, ich habe nichts prinzipiell dagegen, aber es ist so.
Und hören geht dann aber besser. Also jetzt, ich sage mal, wenn wir hier in einem Podcast sind, Podcasts hörst du tatsächlich gern, oder wie?
Ja, tatsächlich viele Podcasts, ja. Ich höre auch deutsche und englische Podcasts und...
Dann empfehle uns doch einmal zwei, drei.
Wake Island auf alle Fälle. Das ist mein Lieblings-Podcast im Augenblick. Das ist ja so Literatur, aber halt sehr total obskure Sachen und total so leuchtend transgressive, seltsame Literatur. Also wer da, und die beiden, die beiden Interviewer sind wunderbar. Also so ganz, also die Art, wie sie sprechen, ist einfach so. Also ich möchte aber sofort ihr Freund sein. Also warum? Das ist so, das ist sehr attraktiv und sehr angenehm seltsam einfach. Und ja, ich würde mal schwer zu beschreiben. Also Wake Island, wenn man also einen Podcast sucht, ich glaube, die gibt es auf Spotify auch und da am besten das Interview mit Blake Butler, würde ich sagen. Also es gibt einen toller Autor, Blake Butler. Das ist halt sehr obskur.
Zum Schluss traue ich mir noch etwas. Erzähl uns doch bitte ein peinliches Fable oder Hobby, damit wir beruhigt sein können über die eigenen Unzulänglichkeiten. Oh, okay. Gibst du schaust heimlich Motocross-Rennen oder bist Fan von den fidelen Mölltalern oder?
Es gibt viele so, okay, peinlich. Ich meine, ich liebe UFO-Videos zum Beispiel und Verschwörungstheorien und TikTok und schaue wahnsinnig gern da irgendwelchen Irrsinn zu. Ich glaube das dann alles immer so 5 Minuten. Aber also UFOs, also ja, also ich bin tatsächlich auch nicht dabei, aber ich plane ein Buch sogar zu schreiben über meine Faszination für UFO-Videos, für UFOs, für Alien-Geschichten über also Alien-Entführungen und Bob Lazar und Area 51 und wahrscheinlich, das für die meisten Leute ist das schon, klingt das albern und peinlich. Und für mich ist es überhaupt nicht. Also für mich ist es was sehr, sehr, sehr Edles. Also was ganz Anmutiges und Zauberhaftes. Und um das darzustellen, bräuchte es, glaube ich, ein Buch. Da genügt meine Bemerkung, dass das so ist, nicht. Und man sagt dann, hä, was daran edel, das ist doch albern. Was soll das sein? X-Files-Kitsch oder was, ne? Mhm. Aber ja, da braucht es wahrscheinlich ein ganzes Buch, um zu sehen, was ich damit meine. Aber ja, das ist vielleicht so ein Hobby oder eine Leidenschaft oder ein Fable, was wahrscheinlich für albern gilt oder für eigentlich, was mir auch schwerfällt, vielleicht das zu nennen oft. Aber an und für sich habe ich wirklich wenig Charme generell. Also das hat auch zu tun mit Literatur machen, weil man da ja auch meistens, man liest irgendwas und denkt sich dann, Himmel, nein, also das, der hat da was aufgeschrieben, was das könnte ich ja nie aufschreiben, aber es war so hypnotisch zu lesen. Und gerade habe ich vor einigen Monaten gelesen von Edmund White, My Lives. Und da gibt es ein Buch, das heißt, also ein Kapitel, My Master. Und das ist so unglaublich peinlich. Also seine Liebe zu einem jungen Mann, der die überhaupt nicht erwidert. Und er versucht dann irgendwie so SM mit dem zu entwickeln. Und es geht so schief und es ist so wahnsinnig peinlich und es geht so irre schief und es ist halt also autobiografisch und man weiß, wer ist dieser junge Mann und man weiß, wer er ist und es hat überhaupt kein Genie, es ist kein Schamgefühl da. Und dadurch entsteht was unglaublich Bewegendes, Anmutiges, Berührendes, was wirklich zu Herzen geht, im ganz unkitschigen Sinn. Und dann schaut man hinterher, könnte ich sowas? Nein, niemals. Nein, bei mir ist das geheim, solche Dinge. Okay. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was nicht so geheim bleiben muss. Solche Dinge. Ne? Und ja, also ich habe wahrscheinlich inzwischen wenig Schamgefühl. Weil es ist ja für nichts. Schamgefühl ist nur im privaten Umfeld, hat das einen Sinn, aber jetzt in der Literatur ist das Schamgefühl komplett kontraproduktiv und ist für nichts und niemanden. Also dass ich mich schäme, das ist keine Tugend, keine literarische. Glaube ich. Das ist
Also eine Anschlussfrage hätte ich noch. Ja. Wolfgang Kühnelt fällt Clemens setzt jetzt zum genau 100. Mal in das Wort. Auch ein schönes Jubiläum. Die Anschlussfrage wäre noch, du sammelst ja eben Stoffe, du sammelst Themen, du sammelst Materialien, du sammelst Geschichten. Wie suchst du dann aus, was davon zwischen zwei Buchdeckel kommt? Oder sucht das dann eh schon wer anderer mit dir aus? Warum dann gerade die Plansprache oder warum dann und so? Wie funktioniert das?
Es hat immer zu tun mit den Geschichten, die verbunden sind. Also es sind meistens irgendwelche Leute, die was erleben. Es sind dann Geschichten, die, es müssen Geschichten selber sein. Also sowas wie eine Art von Biografie, ein biografisches Element oder so. Ja. Also sowas wie die Geschichte des Erfinders der Bliss Symbolics Plansprache. Mhm. Da geht es nicht nur darum, so, oh, hier ist Bliss Symbolics und da ist es eine schräge, witzige Sache, sondern die Lebensgeschichte von dem, da, wie ich die recherchiert habe, wo ich wusste, okay, das ist eine Story, das muss man erzählen, das ist so am Silbertablett schon, das ist okay, das muss man machen, das ist, braucht man gar nicht überlegen. Ja. Daran bemisst sich es einfach, ist es eine gute Geschichte, ganz banal gesprochen. Und gute Geschichte kann ganz viel heißen, aber bei mir heißt es wirklich meistens, will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht, wie auf jeder Seite. So eigentlich. Ne? Das hat diesen Rückenwind, den Weiterblätter-Rückenwind. Und dadurch erklärt sich das. Und andere Sachen, die diese Geschichte, dieses so gute Geschichte-Element nicht haben, die kann man immer noch präsentieren, aber mehr so als Fundstücke, als so Found Poetry, als Tweets, ne, oder als einfach nur Links, da bitte schau dir das mal an. Das geht ja auch. Und es hat auch so was Poetisches manchmal, wie so ein kleines Gedicht, und das muss nichts erzählen. Das ist nur so ein Bild, eine Geste irgendwo hin, berichtet was. Und so teilt sich das.
Also eigentlich wäre es mir ja zu peinlich, aber weil du gesagt hast, dir ist nichts peinlich, ist mir auch nichts peinlich. Wir machen am Ende immer einen Word-Rap. Das ist furchtbar, der Name ist furchtbar, alles ist schrecklich und es ist furchtbar.
Ich weiß aber, was es ist.
Okay, fein. Und es ist furchtbar, jemanden wie Clemens jetzt dazu zu zwingen, sich jetzt da kurz zu entscheiden, ohne Geschichten zu erzählen. Okay. Aber da müssen wir jetzt leider durch. Graz oder Wien?
Jetzt Wien. Es ist entschieden, Wien.
Warum eigentlich? Da wollte ich noch kurz nachfragen. Weil man dich da nicht erkennt, auf der Straße? Oder?
Ich bin einfach mit meiner Freundin zusammengezogen, die hier lebt und die auch hier Arbeit hat. Und das war eigentlich dann der Grund. Ne? Wollte einfach bei ihr sein. Und ja, jetzt, gut, jetzt mit Kind ist es auch klüger, wenn man so einen Lebensstützpunkt, also so einen Ort hat und nicht immer hin und her fährt. Ich glaube, also das ist am Anfang sicher besser. Jetzt einmal deswegen Wien.
Wäre jetzt auch nicht mehr nachfragen dann. Bernhard oder Handke?
Handke.
Mathe oder Physik?
Eindeutig Mathe. Physik ganz schlecht. Aha. Immer sehr unbegabt dafür. Immer ganz verwirrt. Die Konzepte nie verstanden. Aber Mathe ist sehr lieb, ja, wirklich. Also es ist eins meiner Herzensdinge, so Mathematik, aber Physik ganz, witzigerweise ist da so eine Glaswand dazwischen, weiß nicht warum.
Ich muss ja sagen, ich bedauere es schon ein bisschen für die heutige Kindheit und Jugend, dass du nicht Lehrer geworden bist, nebenbei zumindest, weil ich glaube, du wärst da großartiger Lehrer geworden. Nimm das einfach mal so hin.
Könnte sein.
Vielleicht wird es später noch
Ich war ein unglücklicher Lehrer. Ich habe sie studiert als Lehramt. Ich war unglücklich. Also die unglücklichen Lehrer können gut sein, aber ich wäre halt unglücklich gewesen.
Ja, das wäre schade.
Ja.
Lennon oder McCartney?
Lennon, ja. Bessere Dichter.
Kommt ja, und natürlich auch die spannendere Haartracht. Ne? Also wenn ich jetzt deinen Bart bewundern darf, dann...
Bessere, ja.
Der spannendere Charakter. Im Zweifelsfall Twitter oder Instagram?
Twitter, ja, doch. Ja. Ich mag das Schriftliche jetzt schon lieber. Es elektrisiert mich mehr.
Und am Ende immer Rot oder Schwarz?
Gibt es einen Roman von Stendhal, Rouge et le Noir, das ist Rot und Schwarz. Also ganz tolles Buch, vielleicht kann man das Buch empfehlen. Also Rot und Schwarz von Stendhal. Die Farbe, die Frage irgendwie gehijackt oder sowas. Ne?
Gut, Clemens, dann sage ich herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Schöne Grüße an deine
Tochter. Ja, dir auch, danke für die...
Ich bin froh, dass sie offensichtlich das Schlimmste da jetzt hinter sich gebracht hat und bin sehr froh.
Ist halt einfach so ja.
Dass wir die Chance
haben. Das kann man ruhig drin lassen auch. Also
ja, sowieso, das bleibt also natürlich drin. Ja, alle, die sich noch mehr für Clemens Setz interessieren und noch keine Bücher lesen können, aber hoffentlich bald damit anfangen werden, aber es gibt wirklich viele schöne Podcasts auch. Aber wie gesagt, ich bin sehr stolz und froh, dass du auch in meinem warst.
Ja, ich höre deinen Podcast auch wirklich gern. Ich habe den mit Annette Knoch toll gefunden. Mhm, also okay. Mag ich besonders gern die Einsichten in die Verlagswelt. Es war irgendwie sehr lustig zu hören.
Und, ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, ob du meinen Podcast schon mal gehört hast. Das freut mich natürlich noch mehr.
Ja. Ich spreche es immer, also es heißt ja der Haubentaucher, aber auf Instagram ist es, glaube ich, haubentaucher.at. Mhm. Ne? Glaube ich, und ich spreche immer als Haubentaucherrat. Also so wie Sultanat oder
schön, ja.
Also das Haubentaucherrat. So im Kopf spreche ich das immer so aus.
Das wäre schön, so ein kleines Reich voller kleiner Haubentaucher.
Das war der Haubentaucher-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.